ARD. Es ist kurz nach Mitternacht, als ein Mann in die Polizeiwache von Bernau kommt. Er hat ein Foto in der Hand und Tränen in den Augen. Seine Frau sei verschwunden. Er mache sich große Sorgen. Die Polizisten versuchen, ihn zu beruhigen. Doch sie haben das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Magel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Verbrechen, auf wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg und die finden Sie alle in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um einen sehr besonderen Mordfall aus Brandenburg. Das Opfer, eine junge Frau, wieder glücklich und voller Zuversicht nach einer harten Zeit. Endlich sollte es wieder losgehen, doch dann wurde sie umgebracht. Mit dem Podcast heute wollen wir an sie erinnern. Deshalb nennen wir auch ihren echten Vornamen. Den Nachnamen haben wir gekürzt.
Ja, und dieser Mord hat die Mordkommission in Eberswalde über Jahre beschäftigt. Vor allem die erfahrenen Ermittler Peter Köhn und Michael Noack haben nichts unversucht gelassen, um den Schuldigen vor Gericht zu bringen. In unserem Podcast erzählen sie von dieser intensiven Zeit der Spurensuche. Und Ermittler Peter Köhn beschreibt als erstes, wie er den Mörder erlebt hat.
Und dann war dann auch das Besondere halt, dass er, der Täter, so eine narzisstische Art hatte, dass er auch wirklich dachte, dass er der perfekte Mörder ist, der alles im Griff hat. Er hat ja für alles immer auch eine Ausrede gehabt oder eine Parade gehabt.
Doch am Ende hat es nichts genutzt. Am Ende konnte er verurteilt werden. Aber all diese Ausreden haben die Ermittlungen natürlich verzögert. Warum und wie genau, das wird uns heute beschäftigen.
Mordermittler Michael Noack jedenfalls erinnert sich bei diesem Fall auch immer an den Frust, der sich da im Laufe der Zeit bei ihm angestaut hatte.
Aber es hat einen natürlich schon gewurmt, wenn man jetzt weiß, zweite Mal Weihnachten, dritte Mal Weihnachten, vierte Mal Weihnachten nach der Tat und der Täter ist immer noch nicht in Haft. Das hat einen natürlich auch persönlich gewurmt.
Fangen wir jetzt dort an, wo der Mord verübt wurde. In Bernau, nordöstlich von Berlin im Landkreis Barnim. Dort macht sich an einem Mittwochmorgen, nämlich am 23. April 2020, eine Joggerin auf den Weg. Sie läuft wie immer ihre Strecke ab, nämlich am Usedom-Radweg entlang an der Panke. Die Panke ist bei Bernau noch ein schmaler Bach. Auf ihrem Weg nach Berlin wird sie dann langsam ein bisschen breiter und mündet dann irgendwann in die Spree. Die Joggerin in Bernau am Bach sieht etwas, das ihr merkwürdig vorkommt.
Sie stoppt und läuft näher ans Ufer heran und dann erkennt sie es. Im Wasser liegt ein Mensch, reglos, offenbar tot. Geschockt und zitternd wählt die Frau sofort den Notruf. Der erste Streifenwagen ist schnell vor Ort und etwas später am Morgen kommt auch Mordermittler Michael Noack dazu.
Die Leiche lag in dem Fluss, in der Panke, zur Hälfte im Wasser, zur Hälfte über Wasser. Die Beine waren vollständig entkleidet, die Jeanshose und auch der Slip waren bis zu den Fersen heruntergezogen. Die Beine waren parallel angewinkelt und bekleidet war die Leiche mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Kapuze war auch über den Kopf gezogen und das Gesicht zu dem Zeitpunkt noch unter Wasser, sodass wir noch gar nicht genau sagen konnten, wie sieht denn die Person überhaupt aus.
Es gibt Fotos von diesem 23. April 2020. Die zeigen, wie Michael Noack in der Panke in diesem Flüsschen steht, zusammen mit Feuerwehrleuten. Gemeinsam bergen sie die Leiche. Als Michael Noack sie dann vorsichtig dreht, erkennt er, dass es eine junge Frau ist. Und er sieht noch etwas.
Ja, und das ist ein Bild, das er nicht vergessen wird, denn um den Hals der jungen Frau liegt ein Kabelbinder, der sich tief in die Haut einschneidet. Kein handelsübliches Modell, eher ein ungewöhnlich langer Kabelbinder, 78 cm lang und damit fast fünfmal so lang wie ein gewöhnlicher. Mit ihm wurde die Frau offenbar erdrosselt.
Es ist der erfahrene Rechtsmediziner Dr. Harald Voss aus Frankfurt-Oder, der die Tote untersucht. Hier im Podcast kam er schon häufiger zu Wort, zum Beispiel in unserer Folge über die toten Babys von Brisco Finkenherd oder den Fall des Dieselmörders. Seit fast 4 Jahrzehnten arbeitet Harald Voss in der Rechtsmedizin, doch einen Mord mit einem Kabelbinder hat er bis dahin noch nie erlebt.
Er untersucht die Leiche und stellt fest, der Hals der Frau hat eigentlich einen Durchmesser von 11 cm. In dem Bereich, wo der Kabelbinder zugezogen war, lag er bei nur 9 cm. 2 cm weniger. Das zeigt, wie brutal der Täter war und wie tief sich der Kabelbinder in den Hals geschnitten hat. Er muss mit maximaler Kraft gezogen haben, bis es nicht mehr ging.
Und noch etwas stellt der Rechtsmediziner fest. Der Angriff muss für die Frau völlig überraschend gekommen sein.
Wir haben also keine Abwehrspuren gefunden in der Form, dass die Frau noch versucht hat, reinzugreifen in den Kabelbinder. Und nach wenigen Sekunden, also nach 10, 20, 30 Sekunden, verliert man auch schon das Bewusstsein, weil das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Man ist noch nicht tot, aber man verliert das Bewusstsein.
Und jetzt in diesem Zustand, bewusstlos, aber noch nicht tot, muss der Täter die junge Frau brutal vergewaltigt haben. Dr. Harald Voss dokumentiert in seinem Gutachten später deutliche Verletzungen im Intimbereich. Dann stößt der Täter sein wehrloses Opfer in die Panke.
Also die Geschädigte ist gedrosselt worden und noch lebend und atmend in das Wasser gebracht worden. Das heißt, in dem Wasser hat sie noch eingeatmet, deswegen gleichzeitig erdrosseln und ertrinken als Todesursache bei ihr nachzuweisen waren.
Es sind also gleich 2 Todesursachen, die der Rechtsmediziner da feststellt. Wer aber ist die junge Frau, die auf derart bestialische Art und Weise erdrosselt, missbraucht und dann in die Panke geworfen wurde?
Direkt vor Ort am Fundort der Leiche lässt sich das nicht feststellen. Die junge Frau hatte keine persönlichen Sachen bei sich, weder Ausweis, Geld noch Handy. Doch es dauert nur ein paar Stunden, dann herrscht Klarheit. Und die Ermittler wissen auch, mit wem sich die Frau noch kurz vor ihrem Tod getroffen hat. Zur Routine in solchen Fällen gehört es, die aktuellen Vermisstenmeldungen zu prüfen. Nach Einschätzung der Rechtsmediziner hat die Leiche noch nicht sehr lange im Wasser gelegen. Wahrscheinlich ist die Frau am Abend zuvor oder in der Nacht umgebracht worden. Kann es da schon eine Vermisstenmeldung geben?
Die Ermittler haben Glück in dem Fall. Noch in der Nacht zum 23. April war bei der Bernauer Polizei eine Suchmeldung eingegangen. Ein Mann namens Mirko S. hatte sich dort gemeldet, weil er sich nämlich um seine Frau Daniela Sorgen machte. Er bat die Beamten um Hilfe und hinterließ auch ein Foto von ihr auf der Wache.
Als die Mordermittler das Foto sehen, ist für sie klar, die Tote in der Panke ist die vermisste Daniela. Eine zierliche und eher schüchterne Frau und zum Tatzeitpunkt 32 Jahre alt. Auch ihr Arbeitsplatz ist schnell ermittelt.
Sie hat nach der Schule eine Ausbildung zur Beiköchin angenommen und hat auch bis zu ihrem Todeszeitpunkt als Beiköchin im Restaurant in Berlin gearbeitet. Dort wurde sie als freundlich und zuverlässig beschrieben und auch allgemein als eine beliebte Person.
Seit 2016 sind Daniela und Mirko S. verheiratet. Ihr Mann, der sie auch als vermisst gemeldet hatte, möchte helfen, dieses grausame Verbrechen aufzuklären. Am Abend vor dem Mord hat er seine Frau noch gesehen. Diese Begegnung schildert er nun ausführlich gegenüber der Polizei.
Und dabei wird klar, dass das Ehepaar offenbar getrennt lebt. Daniela S. ist einige Wochen zuvor aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Sowohl Daniela als auch Mirko S. haben neue Partner. Trotzdem hatten die beiden, so sagt das Mirko S., ein sehr gutes, ein freundschaftliches Verhältnis.
Ermittler Peter Köhn erinnert sich an die Aussagen von Mirko S. und auch daran, wie der Ehemann damals auftrat.
Ich hatte immer den Eindruck, dass er sehr an der Mitarbeit interessiert war, dass er sehr auf einen sozusagen zugegangen ist und versucht hat, die Sache zu klären.
Natürlich wollen die Ermittler genau wissen, wie diese letzte Begegnung am Abend vor dem Mord abgelaufen ist, von der Mirko S. erzählt hat. Und offenbar war das ein längeres Treffen.
Er hat ja sozusagen die Geschichte von seinem Abend erzählt mit seiner Frau. Der hat also eine Situation geschildert, die sehr recht vertraut geklungen hat und auch gar nicht so dem entsprochen hat, was man sich als Trennungsgeschichte vorstellen würde, wo man sozusagen die Vermögenswerte trennt und seine Sachen ordnet. Das wäre alles gelaufen gewesen, dann hätte er sie irgendwann nach Hause bringen wollen.
Nach seiner Darstellung war die Trennung also einvernehmlich. Beide hätten sich mit der neuen Situation abgefunden. Doch jetzt war ja die Noch-Ehefrau von Mirko S. tot. Wie reagierte er darauf?
Auf jeden Fall sehr emotional. Er hat geweint. Am Tag, als die Leiche von Daniela gefunden wurde, war ein Reporter einer Boulevardzeitung vor Ort in Bernau. Er sprach auch mit Mirko S. und der habe Tränen in den Augen gehabt. Er sei außer sich gewesen, unter Schock, und habe gefragt, wer hat meine Daniela getötet? So jedenfalls steht es später in dem Artikel.
Entscheidend ist jetzt aber erstmal, was an dem Abend zuvor passiert ist, also vor dem Tod von Daniela S. Sie und ihr noch Ehemann, das haben wir ja gerade erfahren, haben einen gemeinsamen Abend verlebt, bei ihm im Haus. Dann möchte Daniela S. irgendwann nach Hause. Sie wohnt inzwischen bei einer Freundin und will dann von dort aus in Ruhe mit ihrem neuen Freund telefonieren. Und auch Mirko S. hat noch eine Verabredung an dem Abend. Draußen ist es inzwischen dunkel.
Und jetzt, so erzählt es Mirko S. der Polizei, bietet er Daniela an, sie zu begleiten. Es sind nur 10, 15 Minuten zu Fuß bis zur Wohnung der Freundin. Der Weg führt über eine Hauptstraße, für alle, die sich dort auskennen, die Weißenseer Straße, und dann weiter den Usedomer Radweg entlang, der im April 2020 noch unbeleuchtet ist.
Dort auf diesem Weg trifft Daniela S. eine Entscheidung, die Mirko S. so erklärt, er es zumindest nicht verstanden hat, aber akzeptierte. Denn sie möchte allein weitergehen. Die letzten 500 Meter zur Wohnung der Freundin soll er sie nicht mehr begleiten. Also verabschieden sie sich. Und Mirko S., so erzählt er es, macht sich auf den Rückweg zu seinem Grundstück, zu seinem Haus.
Ja, und dort angekommen, zurück auf dem Grundstück, findet er neben der Gartentür den Rucksack seiner noch Ehefrau, den sie dort offenbar vergessen hatte. Er öffnet ihn und stellt fest, im Rucksack sind ihr Handy, die Hausschlüssel und ihr Portemonnaie.
Das hätte ihn jetzt, so sagt er zumindest, doch sehr verwundert, weil seine Frau eigentlich nie ohne ihr Handy unterwegs war. Er macht sich also sofort wieder auf den Weg, um ihr die vergessenen Sachen nachzubringen. Michael Noack, der Ermittler, fasst zusammen, was Mirko S. damals gegenüber der Polizei aussagte.
Er fing dann eigenständig an, nach seiner Ex-Frau zu suchen, fuhr zu der neuen Wohnung, wo sie sich aufhalten sollte, klingelte dort, es öffnete niemand und fing dann an, diesen Weg abzusuchen, ergebnislos, er hat sie nicht gefunden.
Das also die Erzählung von Mirko S. Fakt ist, nur 350 Meter nach der Verabschiedung auf dem Usedomer Radweg trifft Daniela S. auf ihren Mörder. Ein tragischer Zufall? Oder sind die Aussagen des Ehemanns trotz seiner Emotionen und seiner Hilfsbereitschaft doch nicht so glaubwürdig?
Naja, zumindest schon merkwürdig, denn sie läuft ja allein weiter und geradewegs im Grunde ihrem Mörder in die Arme. Für Antworten ist es aber zu diesem Zeitpunkt noch zu früh, entscheidet der zuständige Staatsanwalt Jörg Tegge aus Frankfurt-Oder, der seit Jahrzehnten Kapitalverbrechen bearbeitet.
Meine Erfahrung hat mir eigentlich gesagt, wir warten erstmal ab, wir ermitteln erstmal, bevor wir anfangen, uns in die Versionsbildung zu begeben. Wir schauen erstmal, welche Spuren wir haben. Wir schauen, welche Zeugen wir noch ermitteln können.
Doch es ist schwer, in diesem April 2020 Zeugen zu finden, denn ein globaler Ausnahmezustand bestimmt das Leben. Erinnern Sie sich, es herrscht Lockdown in Deutschland, der erste Corona-Lockdown.
Ja, es gibt Kontaktsperren und dennoch erkranken viele Menschen, auch Polizisten und Sachverständige. Das ist eine völlig neue Situation, auch für eine Mordermittlung. Noch einmal Staatsanwalt Jörg Tegge.
Also zu der Zeit waren ja die Corona-Maßnahmen im vollen Gang, was natürlich dazu führte, dass sich natürlich deutlich weniger Personen, mutmaßliche Zeugen auf der Straße befanden und da die Ermittlungsmöglichkeiten schon etwas eingeschränkt waren.
Auch deshalb bleibt Mirko S., der noch Ehemann der getöteten Daniela, zunächst der einzige ernsthafte Zeuge. Ermittler Peter Kühnen trifft sich etwa einen Monat nach dem Mord erneut mit ihm und nimmt mit ihm ein Rekonstruktionsvideo auf. Dabei soll der Ablauf des Abends nochmal ganz genau festgehalten werden.
Es geht also darum, genau zu dokumentieren, wann passiert was und an welcher Stelle. Peter Kühnen beschreibt, wie diese Begehung durchgeführt wird.
Wir haben uns dazu mit ihm verabredet, haben ihn nochmal als Zeugen belehrt, haben ihm die Abläufe geschildert, was jetzt ihn zu erwarten hat, dass dort eben Leute mitlaufen, die das mit einer Kamera aufnehmen und er uns schildern soll, wie was abgelaufen ist, wo er gelaufen ist, wann er sich von seiner Frau getrennt hat. Und das hat er auch alles mit uns gemacht.
Also Mirko S. war wirklich sehr engagiert und konzentriert bei der Sache. Und schließlich möchte der Ermittler auch wissen, wo und wie er den Rucksack von Daniela gefunden hat, als er kurz nach der Verabschiedung von ihr wieder nach Hause kam.
Und genau das zeigt Mirko S. in diesem Video ebenfalls. Er geht an die betreffende Stelle auf seinem Grundstück und erklärt, dass der Rucksack neben einem Müllsack direkt am Eingang stand. Und er schildert dann weiter, wie er Handy und Schlüssel und die anderen persönlichen Sachen seiner noch Frau darin fand.
Ja, und dieser vergessene Rucksack, der wird dann entscheidend für die weiteren Ermittlungen. Denn inzwischen hat die Mordkommission Überwachungsvideos aus der Mordnacht entdeckt. Und einiges, was man dort sehen kann, passt nicht zu dem, was Mirko S. erzählt hat.
Um den Fall aufzuklären, konzentrieren sich die Mordermittler auf den Heimweg von Daniela S. Der führt an einem Autohaus und mehreren Unternehmen vorbei, die alle videoüberwacht sind, die also alle Kameras haben. Die Kameras stehen zwar nicht genau dort, wo Daniela S. getötet wurde, aber eben am Weg, der zum Tatort führt, entlang der Hauptstraße zum Usedom-Radweg.
Es sind insgesamt 160 Stunden Videomaterial, aufgenommen mit verschiedenen Kameras und unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Qualität ist oft schlecht, da viele und vor allem die entscheidenden Aufnahmen bei Dunkelheit entstanden sind. In mühsamer Kleinarbeit wertet Peter Köhlen all diese Videos aus und das über Wochen und Monate.
Anhand dieser Videos kann der Ermittler zunächst einmal nachvollziehen, wann Daniela S. an diesem Nachmittag zu Mirko S., also ihrem Noch-Ehemann, gegangen ist. Auf dem Hinweg zum Treffen, das war kurz nach 16.30 Uhr, ist sie nämlich noch gut zu erkennen, einfach weil es noch hell ist zu dieser Uhrzeit. Peter Köhn beschreibt die Videosequenz mit ihr und macht den Unterschied zu den späteren Nachtaufnahmen deutlich.
Also wir können erstmal die Geschädigte am Nachmittag sehen, am helllichten Tag, wie sie sich in Richtung des Grundstücks begibt, wo sie sich dann mit ihrem Mann trifft. Dort sieht man sie also ganz normal langlaufen. Man kann sogar aufgrund der Tagesbeleuchtung kann man sogar die Kleidung identifizieren und auch sehen, dass sie einen Rucksack trägt. Und in der Nacht sieht man dann halt nur eingeschränkt, weil diese Kameras auch alle auf den Nachtbetrieb umschalten. Dann ist nur noch schwarz-weiß, auch stark gepixelt. Kann man dann halt nur sehen, es sind halt zwei Personen meinetwegen, die dort vorbeikommen.
Das heißt nochmal, der Ermittler sieht auf den Nachtaufnahmen zwei Personen. Trotz der schlechten Qualität erkennt er in diesen Gestalten einer kleineren und einer größeren Daniela und Mirko S. auf dem Weg Richtung Usedom-Radweg. Auffällig für ihn, Mirko S. hat offenbar den Arm um seine noch Ehefrau gelegt. Und noch etwas fällt Peter Köhn auf beim Sichten des Materials.
Und in dem Fall des Ehepaares konnte man halt auch sehen, durch eine Aufnahme, die die Person von der Rückansicht aufgenommen hat, konnte man sehen, dass sie kleinere Person auch einen Rucksack trägt.
Es ist also schwer erkennbar, aber eindeutig. Daniela S. trägt auf dieser Nachtaufnahme einen Rucksack. Sie hat ihn also offenbar nicht, wie von Mirko S. behauptet, vergessen, sondern doch mitgenommen.
Und das ist natürlich ein Widerspruch, ein Riesenwiderspruch. Gibt es dafür eine Erklärung von Mirko S.? Ermittler Michael Noack dazu.
Wir haben dann den Ehemann dazu nochmal befragt. Daraufhin sagte er, dass sie zwei Rucksäcke gepackt hatte, einen mit Bekleidungsgegenständen und einen anderen Rucksack, halt, den sie schon vorher mitgeführt hatte, einfach dort vergessen hatte.
Das ist natürlich wirklich merkwürdig, zumal Mirko S. vorher nie etwas von einem zweiten Rucksack erwähnt hat. Auch davon, dass Daniela S. Sachen gepackt haben soll, war ja bis dahin nie die Rede gewesen. So kommen immer neue Widersprüche hinzu, die die Ermittler natürlich auflösen wollen.
Und deshalb hoffen sie nun auf Zeugen, die das Ehepaar an diesem Abend Ende April 2020 gesehen haben. Gesucht wird vor allem ein Mann mit einem Fahrrad. Von ihm wissen die Ermittler durch die Aussagen von Mirko S. und auch auf den Überwachungsvideos ist dieser Radfahrer zu erkennen.
Ja, natürlich. In unserer Sendung Täter, Opfer, Polizei haben wir deshalb gefahndet und Ermittler Michael Noack hat öffentlich um Hinweise gebeten. Das war im Mai 2020, also knapp einen Monat nach dem Mord. Er fragt ganz konkret nach diesem Mann mit dem Fahrrad.
Und tatsächlich, nach der Ausstrahlung unseres Fahndungsbeitrages damals, kann ein Zeuge ermittelt und befragt werden. Doch interessant, auch seine Beobachtungen passen nicht zu dem angeblich so harmonischen Abend, den Mirko S. beschrieben hatte.
Dieser Radfahrer hat dann letztendlich uns auch geschildert, dass er irgendwie eine Schwingung gespürt hat, dass irgendwas nicht stimmt, dass die Frau so eine Art Angst hat oder dass sie bedrängt ist. Und er hat gesagt, er hatte ein ganz ungutes Gefühl, er hatte so eine Art Gänsehautschauer.
Nur wenige Minuten später ist Daniela S. tot. Mirko S. zeigt sich in der Öffentlichkeit danach als trauernder Witwer, als Mann, der vorgibt, Antworten zu suchen. Er nutzt dazu sogar den Facebook-Account seiner ermordeten Frau.
Am 8. Juni 2020, fast 7 Wochen nach ihrem Tod, wird Daniela S. beigesetzt. Mirko S. hat eine Seebestattung auf der Ostsee organisiert. Es gibt ein Video von der Zeremonie. Zu sehen ist, wie die Urne langsam im Wasser versinkt. Dann werden Blumen und Blumensträuße ins Meer geworfen und treiben auf dem Wasser.
Und dieses Video von der Beisetzung auf der Ostsee stellt Mirko S. auf der Facebook-Seite seiner verstorbenen Frau online. Dazu schreibt er, so wörtlich: Es war eine sehr schöne letzte Reise mit dir. Nur war es auch die traurigste Reise unseres Lebens. Dazu ein tränenüberströmtes Emoji und weiter: Ich werde dich immer lieben und ein Teil von dir wird immer bei mir sein. Nach diesem Satz steht ein rotes Herz mit Sternen.
Und natürlich ist das ein Beitrag, der viele Emotionen hervorruft. Unter dem Facebook-Eintrag sammeln sich Beileidsbekundungen. Jemand postet zum Beispiel: Es tut mir so leid, ich hoffe, dass der Täter gefasst wird. Mirko S. reagiert darauf und schreibt: Ja, das hoffen wir auch. Das Schwein gehört bestraft.
Mirko S. präsentiert sich trotz der vorangegangenen Trennung als liebender Ehemann, der Gerechtigkeit für seine Frau Daniela sucht. Und er entfernt alles, was dieses Bild stören könnte. Es geht ihm ganz offensichtlich nicht darum, was Daniela S. gewollt hätte.
Nein, denn alle Fotos, die Daniela S. wenige Tage vor ihrem Tod selbst noch hochgeladen hatte, die löscht er einfach. Es waren Bilder, die Daniela S. mit ihrem neuen Freund zeigten. Auf ihnen wirkte sie glücklich. Sie war verliebt und wollte mit diesem Mann ein neues Leben anfangen und mit ihm zusammenziehen.
Mirko S. ist der Einzige, der nach dem Tod von Daniela S. noch Zugriff auf ihren Account hatte. Warum löscht er Beiträge, die ihr wichtig waren? Staatsanwalt Jörg Teckert sagt dazu Folgendes.
Also letztendlich bestätigte er mit dem Verhalten, dass er den Facebook-Account bestimmt, dass er ihr Leben, obwohl sie tot war, weiterhin kontrollieren wollte. Und selbst nach dem Ableben, er sah keine Veranlassung, jetzt endlich auch mal den Facebook-Account in Ruhe zu lassen oder die Geschädigte mal in Ruhe zu lassen, hier einen Abschluss zu finden, sondern er manipulierte weiterhin ihr Bild in der Öffentlichkeit.
Für den Staatsanwalt gibt es mittlerweile genügend Indizien gegen Mirko S. und deshalb wird auch offiziell gegen ihn ermittelt. Doch für eine Festnahme fehlen im Juni 2020 klare, eindeutige Beweise, auch wenn seine DNA am Körper von Daniela S. sichergestellt werden konnte.
Ja, denn es ist ein Problem für die Ermittler. Mirko S. hatte bei der Polizei angegeben, dass er den Abend mit Daniela S. verbracht hatte. Das heißt, damit lässt sich jede Spur an ihr erklären, auch die DNA-Spur.
Die Ermittler brauchen also andere Beweise und sie lassen nichts unversucht, um die auch zu bekommen. Da Mirko S. jetzt offiziell ein Beschuldigter in einem Mordverfahren ist, kann auch sein Telefon überwacht werden. Man hofft, dass es Personen gibt in seinem Umfeld, mit denen er sich über die Tat unterhält.
Und den Ermittlern damit womöglich ein Geständnis liefert. Doch leider passiert das nicht. Trotzdem sind diese abgehörten Telefonate für die Ermittlungen wertvoll. Denn durch sie entsteht ein immer klareres Bild, könnte man sagen, von Mirko S. Er spricht abfällig über seine ermordete Frau und versucht, seine Gesprächspartner zu beeinflussen.
Ja, und vor allem versucht er, jeden Verdacht gegen ihn in seinem Bekanntenkreis zu zerstreuen. Und er erklärt immer wieder, warum er nicht der Täter gewesen sein kann. Er nutzt sogar ein anderes, damals aktuelles Verbrechen, um von sich abzulenken.
Und zwar im Juni 2020, also nur wenige Wochen nach Danielas Tod, wird eine andere Frau am Usedom-Radweg in Bernau vergewaltigt. Und zwar genau dort, wo auch Daniela S. ermordet wurde. Ein erstaunlicher Zufall. Doch schnell stellt sich heraus, diese Tat gehört zu einer Serie sexueller Übergriffe, über die die Medien damals ausführlich berichtet hatten. Die Polizei fahndet dann öffentlich nach dem unbekannten Täter.
Und genau diesen Fall greift Mirko S. jetzt auf. Er erklärt seinen Freunden, dass Daniela diesem Serienvergewaltiger zum Opfer gefallen ist. Was er nicht weiß, die Mordermittler haben das längst geprüft. Einen Zusammenhang schließen sie eindeutig aus, denn bis auf den Tatort passt sonst nichts zum Mord an Daniela. Keine Spur und auch kein Detail des Tatablaufs. Und kurz darauf wird der Vergewaltiger auch gefasst.
Sicher ist dann auch, dieser Mann hat Daniela nicht ermordet. In ihrem Fall war vor allem die Brutalität des Täters besonders und dieses ungewöhnliche Mordwerkzeug, also der lange Kabelbinder. In einem Experiment stellen die Ermittler die Tat nach, in der Hoffnung auf einen entscheidenden Hinweis, um Mirko S. zu überführen.
Ja, was war besonders an diesem Kabelbinder? Über die ungewöhnliche Länge haben wir schon gesprochen. Aber Ermittler Michael Nowak hat noch etwas herausgefunden.
Das war kein handelsüblicher Kabelbinder. Das war schon ein relativ hochwertiger Stahlnasenbinder, der sich halt durch eine besondere Zugfestigkeit auszeichnet und eine Langlebigkeit hat. Der ist relativ teuer und wird jetzt nicht so im Baumarkt verkauft.
Die Ermittler besorgen sich jetzt baugleiche Modelle. Sie wollen herausfinden, wie genau der Täter vorgegangen ist. Viele Fragen spielen da eine Rolle. Wie lange dauert es, so ein Teil zu montieren? Wie schnell kann der Kabelbinder jemanden über den Kopf gezogen werden? Wir erinnern uns, dieser Angriff kam ja für das Opfer völlig überraschend. Alles muss sehr schnell gegangen sein. Die wichtigste Frage ist aber, lässt sich erkennen, ob der Täter Rechtshänder oder Linkshänder war?
Ja, eine spannende Frage, denn die Ermittler wissen, Mirko S. ist Linkshänder. Sie bereiten ein aufwendiges Experiment vor und testen, ob der Mord ebenfalls von einem Linkshänder ausgeführt wurde. Mit einer Puppe wird der Angriff dutzende Male nachgestellt, sowohl von Rechtshändern als auch von Linkshändern. Und dabei wird jeder Schritt und jede Bewegung ganz genau protokolliert.
Nach diesem Experiment ist klar, der Täter muss den Kabelbinder bereits vormontiert dabei gehabt haben. Das Montieren im Moment des Angriffs hätte einfach viel zu lange gedauert. Und noch etwas wird deutlich.
Dass die ganze Handlung ungefähr 1 bis 4 Sekunden dauert, je nachdem, wie man sich da anstellt. Und dass der Knoten immer mittig im Nacken am Ende der Verschluss liegen bleibt, unabhängig davon, ob ich ein Rechts- oder Linkshänder bin.
Okay, das heißt, den erhofften Beweis gegen den Linkshänder Mirko S. bekommen die Ermittler mit dem Experiment nicht. Aber inzwischen spricht immer mehr dafür, dass Mirko S. der Täter ist. Doch noch ist es zu wenig für einen Haftbefehl. Während die Mordkommission in Eberswalde nach weiteren Ermittlungsansätzen sucht, präsentiert sich Mirko S. bereits mit einer neuen Freundin auf Facebook.
Ja, und die Kriminalisten bekommen das natürlich mit. Sie beobachten sein Verhalten und das frustriert sie ziemlich. Der Mann, den sie für den Mörder halten, lebt weiter, als sei nichts gewesen. Peter Köhn beschreibt, wie ihn das damals beschäftigt hat.
Das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Man beobachtet ihn ja auch über diese Zeit und man stellt dann halt fest, das Opfer ist tot. Und dieser Täter oder Tatverdächtige führt sein Leben ganz normal weiter, lernt neue Frauen kennen, geht seiner Arbeit nach, baut sich ein neues Leben auf. Und für ihn ist die Sache abgehakt. Und das ist für ihn selber als Ermittlungsbeamter ist das schon irgendwo auch ein schlechtes Gefühl zu wissen, dass es da ein Opfer gibt und dass der Täter sozusagen bisher nicht festgenommen worden ist und dass er sein Leben lebt. Ne?
Wenig später verschwindet Mirko S. sogar ganz aus Deutschland. Er wandert nach Thailand aus, lebt dort mit seiner neuen Freundin, weit entfernt und für die deutschen Strafverfolgungsbehörden kaum zu erreichen. Es wirkt, als fühle er sich unangreifbar. Es wirkt, als hätte er es geschafft.
Doch in Deutschland geben die Ermittler nicht auf. Im Gegenteil, sie treiben den Fall weiter voran. In ihrem Auftrag setzt sich im Sächsischen Mittweida ein Expertenteam für digitale Forensik mit dem Fall auseinander. Bringt das die erhoffte Wende?
Musik Professor Dirk Labudde ist für True Crime Fans ganz sicher kein Unbekannter. Er arbeitet an der Hochschule in Mittweida und leitet ein Team, das sich auf allgemeine und digitale Forensik spezialisiert hat. Ein Bereich, der in modernen Mordermittlungen längst so wichtig geworden ist wie Fingerabdrücke oder DNA.
Seit Jahren unterstützt er damit Polizei und Staatsanwaltschaften bei komplizierten Fällen. Wo es nämlich keine Zeugen gibt und keine eindeutigen analogen Spuren, können digitale Spuren mitunter weiterhelfen. Professor Labudde hilft, sie zu finden und vor allen Dingen sichtbar zu machen. Digitale Spuren sind hartnäckig, erklärt er.
Diese digitalen Spuren sind schwer zu beseitigen. Ja, also ich kann löschen, dann steht aber irgendwo, ich habe gelöscht. Und dann gibt es aber noch sozusagen auf der Hardware, also die Festplatte oder der Speicher, gibt es noch Eintragungen genau über diese Spur. Die sozusagen verliert man erst über die Zeit. Es ist also viel, viel komplizierter, im digitalen Raum Spuren verschwinden zu lassen oder sie zu manipulieren als im analogen Raum.
Deshalb beschäftigen sich die Mordermittler aus Eberswalde noch einmal mit dem Rucksack von Daniela, den sie ja angeblich auf dem Grundstück von Mirko S. vergessen hatte. Wir haben vorhin erzählt, dass sich darin ihr Handy befunden hat. Und das erzeugt natürlich digitale Spuren. Professor Labudde erklärt, was die Ermittler jetzt interessiert.
Die Frage war, ist es möglich, das Handy der Geschädigten und das Handy des mutmaßlichen Täters auszuwerten, um Fragen zu beantworten, wie wo war welches Handy zu welcher Zeit eingeloggt?
Um das zu klären, sichern Professor Labudde und sein Team die Handydaten sowohl von Daniela als auch von Mirko S. Denn sie wollen an die sogenannten Zeitstempel, die jedes Handy automatisch erzeugt, immer dann, wenn es sich in ein WLAN ein- oder ausloggt oder sich mit einem Mobilfunkmast verbindet.
Nun werden all diese Daten gesichert, endlose Zahlenreihen, und die funktionieren in ihrer Gesamtheit wie ein digitaler Fußabdruck. Noch einmal Professor Dirk Labudde.
Wenn man das alles sozusagen aufarbeitet, dann kann man mehr oder weniger einen physischen Weg eines Handys, eines Smartphones, denn eben bestimmen. Es gibt für den Gesamtfall zwei wichtige Zeitpunkte. Es ist einmal sozusagen, wann locken sich die Handys aus dem heimischen WLAN aus und wann locken die sich eigentlich wieder ein?
Wir erinnern uns, angeblich soll ja Danielas Handy in ihrem Rucksack gesteckt haben, den sie auf dem Grundstück von Mirko S. vergessen hatte. Doch die Auswertung zeigt was ganz anderes. Danielas Handy verlässt zur selben Zeit den WLAN-Bereich des Hauses, des Bungalows, wo Mirko S. lebte, wie das Handy von Mirko S. Und zwar um genau 21.07 Uhr. Dann vergeht ungefähr eine halbe Stunde.
Und um 21.41 Uhr loggen sich, und jetzt Achtung, beide Handys gleichzeitig wieder in das WLAN des Grundstücks ein.
Das heißt also, wenn wir diese beiden Zeitstempel nehmen, die sowohl im Router als auch in den Handys auftauchen, kann die Geschichte des Beschuldigten nicht bestätigt werden, dass das Handy des Opfers also im Bungalow geblieben ist. Das macht also gar keinen Sinn, wenn man die technischen Protokolle, Datenbanken der Handys auswertet.
Die Zeiten verraten auch, wie lange Mirko S. außer Haus war, nämlich von 21.07 Uhr bis 21.41 Uhr.
Und diese Zeiten passen auch zu denen, die Mordermittler Peter Köhnen mit Hilfe der Überwachungsvideos herausgearbeitet hat.
Wir haben anhand dieser Aufnahmen letztendlich feststellen können, dass er nicht nur 3 oder 4 Minuten in dem Bereich gewesen ist, um seine Frau dorthin zu bringen. Sie haben sich getrennt und er ist wieder zurückgegangen. Nein, er war über 24 Minuten dort in dem Bereich, und diese Zeit hat ausgereicht, um seine Frau dort im Tatortbereich zu töten.
Das heißt, diese digitalen Daten führen nach 2,5-jähriger Ermittlung dazu, dass sich die Beweiskette gegen Mirko S. nun doch schließt. Der Mordfall an der Panke steht kurz vor der Aufklärung, auch für Staatsanwalt Jörg Tegge.
Das war für mich dann Anlass, Anklage zu erheben beim Landgericht hier in Frankfurt-Oder und im Zusammenhang mit der Anklageerhebung dann auch Haftantrag gegen Herrn Mirko S. zu stellen. Der Haftbefehl sollte dann vollstreckt werden. Zu einer Vollstreckung war allerdings nicht möglich, da Herr Mirko S. sich in der Zwischenzeit nach Thailand abgesetzt hatte. Er hatte sein Bungalow an einen guten Freund dauerhaft vermietet, hatte zudem wertintensive Sachen veräußert, sodass für uns der Eindruck entstand, dass er sich dem Verfahren entziehen will.
Mirko S. ist zwar am anderen Ende der Welt, doch die Mordermittler aus Brandenburg geben nicht auf. Sie wollen den Mann endlich vor einem deutschen Gericht sehen. Gemeinsam mit der Zielfahndung arbeiten sie daran, ihn zu stellen. Und so erfahren sie auch, dass er noch einmal nach Deutschland zurückkehren muss.
Genau, denn sein Aufenthaltsstatus läuft ab und für eine Verlängerung muss er persönlich in Deutschland erscheinen. Inzwischen weiß er, dass nach ihm gefahndet wird und so plant er eine ziemlich aufwendige Reiseroute, wahrscheinlich in der Hoffnung, unbemerkt in Deutschland einreisen zu können.
Sein Plan war nämlich, er wollte von Bangkok, also von Thailand aus nach Wien fliegen, dann mit einem Anschlussflug weiter nach Polen. Und von dort wollte er schließlich mit dem Auto über die Grenze nach Deutschland einreisen.
Doch dazu kommt es nicht mehr. Bereits in Wien klicken die Handschellen. Denn die Zielfahnder haben ihn schon dort am Flughafen erwartet und nehmen ihn direkt nach der Landung fest.
Am 21. Februar 2024. Knapp 4 Jahre nach dem Mord an Daniela S. beginnt vor dem Landgericht in Frankfurt-Oder der Prozess gegen den mittlerweile 42-jährigen Mirko S. Er ist angeklagt, seine bereits getrennt von ihm lebende Ehefrau getötet und vergewaltigt zu haben.
Auch vor Gericht in Frankfurt-Oder streitet der Angeklagte den Mord ab. Staatsanwalt Jörg Tegge hat das zum Prozessauftakt so wahrgenommen.
Also am ersten Verhandlungstag schien der Angeklagte sehr siegessicher zu sein. Er hatte seine Variante gebildet. Er hat uns erklärt am ersten Verhandlungstag, wie er den Tatablauf gesehen hat. Er wirkte extrem kontrolliert, extrem aufmerksam. Und man merkte, dass er der Verhandlung sehr aufmerksam folgte, um auch auf Widersprüche dann entsprechend reagieren zu können.
Die Vorsitzende Richterin Claudia Kuteus ist bekannt für ihre akribische und sorgfältige Beweisaufnahme. Über 22 Verhandlungstage hinweg entfaltet sich dann unter ihrer Leitung das Bild der Tat. Mehr als 50 Zeugen werden gehört, 6 Gutachter sagen aus.
Auch die beiden Mordermittler aus Eberswalde, Peter Kühnen und Michael Nowak, sind als Zeugen geladen. Ungewöhnlich für die Hauptverhandlung in einem Mordprozess ist aber, dass es auf der Opferseite keine Nebenklage gibt. Niemand, der Daniela S. im Gerichtssaal vertritt. Niemand, der für sie spricht.
Daniela S. hatte es lange Zeit schwer im Leben. Schon als Kind wurde sie sexuell missbraucht. In ihrer Beziehung mit Mirko S. gab er den Ton an, kontrollierend, dominierend. Die schüchterne Daniela ordnete sich ihm unter. Auch sexuell musste sie ihm mitunter täglich zur Verfügung stehen.
Erst durch ihre Arbeit in einem großen Restaurant am Kudamm beginnt sie langsam Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und Anfang 2020 lernt sie einen Mann kennen, in den sie sich ernsthaft verliebt. Eine Beziehung erstmals auf Augenhöhe, wie im Prozess betont wird. Sie will mit ihm leben und trennt sich deshalb von ihrem Ehemann.
Das ist aus Sicht ihres Ehemanns ihr Todesurteil. Getrieben von Besitzansprüchen und extremer Eifersucht entwickelt Mirko S. diesen Mordplan und setzt ihn dann auch um. Berechnend, manipulativ, eiskalt. So der Vorwurf.
Im gesamten Prozess und auch am letzten Verhandlungstag leugnet er, die Tat begangen zu haben. Es gibt also kein Geständnis und auch keine tatbezogenen Zeugenaussagen. Der Prozess stützt sich vollständig auf Indizien und digitale Spuren. Und die Frage ist, reicht das für eine Verurteilung aus?
Mirko S. glaubte offenbar, alles unangreifbar bis ins Detail geplant zu haben. Eine besondere Rolle spielte dabei der Rucksack, den Daniela S. angeblich ja zurückgelassen hatte. Mit diesem Rucksack ging Mirko S. zur Polizei, um das Verschwinden seiner Noch-Ehefrau zu melden.
Doch genau dieser Rucksack bringt am Ende das Lügengebäude von Mirko S. zum Einsturz und vor allem das Handy von Daniela, das sich ja im Rucksack befunden hatte. Gemeinsam mit den Aufnahmen aus den Überwachungskameras wird klar, so wie er den Ablauf des Abends geschildert hat, so kann es nicht gewesen sein.
Denn am 16. Juli 2024 fällt am Landgericht Frankfurt-Oder das Urteil. Mirko S. wird wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Außerdem stellt das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, Mirko S. kann nicht schon nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden. Er wird deutlich länger im Gefängnis bleiben. Vor allem die Vergewaltigung, die Daniela S. ertragen musste, als sie schon im Sterben lag, hat dazu geführt. Staatsanwalt Jörg Tegge dazu.
Und wir haben auch Hinweise darauf, dass er versuchte, mit dieser Art und Weise der Tatbegehung auch noch etwas besonders Herabwürdigendes zu erreichen, um ihr noch, um seiner Frau noch mal zu zeigen, wer über ihr Leben bestimmt, dass er nicht bereit ist, ihre Lebensentscheidung der Trennung zu akzeptieren und zu tragen. Und letztendlich ist die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld die Konsequenz aus seiner Täterpersönlichkeit und aus der Tat selbst.
Nach über 4 Jahren wurde der Schuldige also endlich zur Verantwortung gezogen. Bis heute streitet Mirko S. übrigens die Tat ab.
Doch für die Ermittler Michael Nowak und Peter Kühnen gibt es nach wie vor keine andere plausible Erklärung dafür, wie Daniela S. getötet wurde.
Um es mal mit den Worten der Vorsitzenden zu sagen, ohne Hauch eines Zweifels, es ist eindeutig der Täter, also zu 100%.
Er ist eingesperrt, sie ist zwar tot, aber du hast sozusagen der Gerechtigkeit Genüge getan. Also wir haben ihn gekriegt.
Auch der Bundesgerichtshof hat keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Urteils. 2025 wurde es bestätigt und ist damit rechtskräftig.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag hier an dieser Stelle wieder Jana Falkenstein und Florian Prokop mit Crime History.
Bis dahin wünschen wir Ihnen ein entspanntes und vor allem ein friedliches Weihnachtsfest. Auch 2026 geht es dann weiter bei uns mit wahren Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. In 2 Wochen gibt es von uns einen kurzen Ausblick auf die Fälle, die wir im kommenden Jahr im Visier haben.
Ja, und noch ein Tipp auf einen anderen True Crime Podcast, und zwar dem vom SWR. Er heißt Der Schrei. Und es geht um den rätselhaften Fall des Raphael Blumenstock. Der war in den 1980ern in Ulm ein sehr auffälliger Typ, hat Streiche gespielt, manchmal Ohrringe oder lange Röcke getragen, war unangepasst.
Und vielleicht hat sich davon jemand provoziert gefühlt. Im November 1990 wird Raphael Blumenstock nachts mitten in der Stadt ermordet mit 21 Messerstechen. Bis heute ist der Fall ungelöst. Host Chiara Battaglia hat mit ihrem Team fast ein Jahr recherchiert. Vielleicht ist das die letzte Chance, diesen Mord aufzuklären, und zwar mit Hilfe von Ihnen.
Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Jetzt also in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Genau wie im Visier. Uns gibt es ja auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute und auch für dieses Jahr. Schön, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.
Und ein Gedanke darf auch heute natürlich nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Katrin Specht, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.